Wir wollen uns heute Abend stellen unter einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Wir fahren also fort in unserer Reihe durch das Lukas-Evangelium und wir kommen heute zu Lukas Kapitel 15 und wir stellen uns unter den Abschnitt Lukas 15, 1 bis 10. Lukas 15, 1 bis 10. Wir hören Gottes Wort. Es pflegten sich aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Meine Brüder und meine Schwestern, ich habe diese Bibelarbeit heute überschrieben mit dem Thema Die Freude Gottes oder auch die Freude des Himmels, einen Verlorenen wiederzufinden. Man könnte das Thema auch 3G nennen, dann würde man es nennen gesucht, gefunden, gefeiert. Das würde auch dem entsprechen, aber ich will es mal bei der Freude Gottes oder bei der Freude des Himmels, wie es der Herr hier nennt, belassen. Gottes Freude, den Verlorenen wiederzufinden. Wir bekommen heute Abend eine Antwort auf die Frage, worüber freut sich Gott? Worüber freut sich Gott? Oder ist dieser Gedanke, dass Gott sich freut, und so fern? Wir kommen gleich drauf. Eines ist auf jeden Fall deutlich, schlaglichtartig wird es deutlich, worin Jesus, der Sohn Gottes, sich unterscheidet von den religiösen Führern Israels. Frage auch von den religiösen unserer Zeit. Jesus erfreute sich über die Rettung der Verlorenen, weil er als Gott jene göttliche Freude besaß, die die religiösen Führer nicht hatten. Sie hatten überhaupt kein Interesse an der Rückkehr, an der Heimkehr der Verlorenen. Und die große Botschaft übrigens des gesamten Kapitels ist, dass der Himmel sich freut, dass er sich darüber freut, wenn ein Sünder gerettet wird. Und heute Abend kann ein jeder von Anfang an von Anfang dieser Bibelarbeit an, einmal sich selbst, einmal sein Herz prüfen. Wie ist das mit mir? Wie ist das mit dir? Freust du dich über die Umkehr von Verlorenen? Ist es deine Freude, wenn jemand zu Gott heimkehrt, oder ist es dir egal? Oder verachtest du sie sogar? Wir finden unsere Freude in dieser Welt auf vielerlei Weise. Aber ich behaupte mal, wenn wir mit Gott in Berührung kommen, wenn wir Gott kennenlernen, gibt es praktisch nichts, was uns so sehr mit Freude erfüllen kann, als dass ein Sünder Buße tut, dass ein Verlorener gefunden wird. Die Frage heute Abend an jeden von uns ist von Anfang an: Freue ich mich? Nehme ich teil an dieser Freude Gottes oder ist es mir egal? Die Führer Israels, sie waren genau mit ihrer Einstellung, ich sag mal, die schlimmste Art von Hirten, die es gibt. Sie haben über die Herde vielleicht geherrscht, aber sie waren nicht das, was Paulus einmal sagt im 2. Korintherbrief, Mitarbeiter ihrer Freude. Paulus schreibt das im 2. Korintherbrief. Ihr Lieben, Paulus hatte einige Konflikte mit den Korinthern. Aber er betont, dass in all den Konflikten es ihm um eines geht, Mitarbeiter ihrer Freude zu sein. Die religiösen Führer Israels, sie waren die schlimmste Art von religiösen Leitern. Übrigens auch die schlimmste Art der, ich sag mal, Vertreter von Gott. Weil sie Gott so ganz und gar nicht repräsentierten. Gott und Freude. Passt das eigentlich zusammen? Mal ganz ehrlich, wenn wir über Gott nachdenken und über seine Eigenschaften, an was denken wir dann? Ich kann euch sagen, in der Dogmatik, also in der, wo man systematisch über die biblische Lehre nachdenkt, da unterscheidet man die Eigenschaften Gottes in, ich sag mal, zwei Kategorien. Über die einen sagt man, das sind die mitteilbaren Eigenschaften Gottes und das andere sind die nicht mitteilbaren Eigenschaften Gottes. Man meint damit, dass an einigen Eigenschaften auch wir Menschen teilhaben können und an anderen nicht. Ich sage das mal anhand einiger Beispiele, zum Beispiel, wir haben keinen Anteil an Gottes Allgegenwart. Wir sind zwar geschaffen im Bild Gottes, aber wir sind nun wirklich auch nicht im Ansatz allgegenwärtig. Wir sind auch nicht im Ansatz allwissend. Gott ist unwandelbar. Also wenn eines für uns gilt, dann ist es, wie schnell wir wandelbar sind, wie schnell wir uns anpassen an irgendwelche Situationen. Und dann gibt es auch Eigenschaften, naja, da haben wir zumindest teilweise dran Anteil. Gott ist gerecht. Das wird auch äußerlich, innerlich von uns erwartet. Gott ist heilig. Die Bibel sagt, Gott ist heilig, auch ihr sollt heilig sein. Das sind mitteilbare Eigenschaften. Oder Gottes Weisheit, Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit. Gott hat uns diese Eigenschaften mitgeteilt, sodass wir daran Anteil haben dürfen. Als Menschen dürfen wir Anteil haben an einigen Eigenschaften Gottes. Der Petrus, Apostel Petrus, schreibt einmal im 2. Petrusbrief, dass wir Anteil haben an der Natur Gottes. Muss man sich mal vorstellen, an der göttlichen Natur, 2. Petrus 1, Vers 4. Damit sind genau diese mitteilbaren Eigenschaften gemeint. Weisheit, Liebe, Gnade, Barmherzigkeit. Aber eines der Dinge, die an Gott wahr sind, sprechen wir nicht oft. Das ist seine Freude. Gott freut sich. Kennen wir Gott so, ihr Lieben? Nicht wir. Wir neigen sehr schnell dazu, wenn wir an Gott denken, einen harten Gott uns vorzustellen. Es kommt auch aus der Tradition. Im Mittelalter gab es ein Gottesbild, wo Gott der Zornige ist. Und so im letzten Augenblick, bevor die Axt seines Gerichts über uns dahinfällt, da fällt ihm gleichsam der Sohn dann in die Arme und sagt, tu's nicht. Das ist falsch. Denken wir nur an den bekannten Vers Johannes 3, Vers 16, dass es Gott war, der uns liebt und seinen Sohn dahingab. Mit anderen Worten, Golgatha ist eine Erfindung des Vaters. Aber das entspricht häufig nicht dem Verständnis von Gott, das wir haben, das wir kennen. Und Freude? Jesus freut sich, Gott, der Vater, erfreut sich? Die Bibel sagt ja. Schlagt mal auf Hebräer Kapitel 1. Hebräer Kapitel 1. In diesem Kapitel wird ja zunächst über den Unterschied, auch den Gegensatz gesprochen von Christus zu den Engeln. Wie weit Christus den Engeln überlegen ist, braucht uns jetzt nicht zu interessieren. Und dann heißt es unter anderem, es werden ja hier sehr viele Zitate aus dem Alten Testament gebracht, und dann heißt es in Hebräer 1, Vers 9, sagt der Vater zu dem Sohn, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr oder mehr als deine Gefährten oder über deine Gefährten hinaus. Freudenöl, was meint das? Wir kennen Maschinenöl, Speiseöl, Olivenöl, was weiß ich, aber Freudenöl, was damit gemeint? Nun, Öl ist in der Bibel immer ein Bild für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist ein Freudenspender. Du bist gesalbt. Mehr über deine Genossen mit Freudenöl. Mit dem Geist der Freude. Jesus Christus, er freut sich. Und was auch sonst weiter noch alles über Christus gesagt wird, dass er unser barmherziger hoher Priester ist. Und so weiter im Hebräer, gerade im Hebräerbrief. Das ist eines der Aussagen, die am Anfang stehen. Christus freut sich. Und weißt du, wenn du Anteil an Christus hast, dann darfst du dich in welcher Situation, auch in Drangsalzeiten wie den jetzigen, und das fängt ja auch erst an, freuen. Du musst nicht schwermütig sein. Wenn du zu Jesus gehörst, darfst du dich auch freuen. Kommen wir zurück zu Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15. Da geht es auch um Freude. Wir haben es jetzt erstmal nur ein bisschen allgemein besprochen, aber jetzt schauen wir uns Lukas Kapitel 15 an. Springen wir mal rein, wir gehen gleich die Verse noch durch, aber springen wir jetzt schon mal rein in Lukas 15, Vers 7. Da sagt Jesus, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, wir können das durchaus in Anführungsstriche setzen, die keine Buße brauchen. Und damit wir es nicht überlesen, sagt es Jesus gleich danach nochmal, Vers 10. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Es steht hier vor den Engeln. Und wenn ihr etwa an Offenbarung Kapitel 4 denkt, schauen die Engel vor sich und dann blicken sie auf Gott, den Vater. Wenn hier in Vers 7 von im Himmel die Rede ist und hier von vor den Engeln, dann meint das nichts anderes, als dass Gott sich freut. Und das ist das Thema, das ich euch gerne heute rüberbringen möchte. Gott freut sich, wenn Verlorene Buße tun, wenn sie heimkehren, wenn sie zurückkehren. Wenn wir gleich noch weiterspringen wollen, in Vers 32 von Lukas 15, da sagt der Vater zu dem älteren Sohn in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, das werden wir dann das nächste Mal bekommen: Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und er ist wiedergefunden worden. Ihr Lieben, der Grundtenor dieses Kapitels ist die Freude Gottes. Und darum darf Freude auch ein Teil unseres Lebens sein. Auch in den Situationen, in denen uns eigentlich nicht nach Freude zumute ist. Auch in den Situationen, wo wir eigentlich schwermütig werden müssten. Verzagt, ängstlich. Freude ist eines der Dinge, die vielfach auch Nichtchristen haben. Schlagt mal auf, Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 17. Der Apostel befindet sich hier auf der ersten Missionsreise, und zwar mit Barnabas. Und er kommt in eine Stadt hinein und Paulus und Barnabas treten da auf. Und die Leute sagen, boah, die können Wunder tun, dann sind die Götter zu uns herabgekommen. Das war so in der Mitte von Kleinasien, also ungefähr in der Gegend, wo heute die Hauptstadt auch liegt, also Ankara. Und Paulus ist entsetzt und er sagt, Leute, Moment mal, absolut ausgeschlossen. Und dann sagt, Moment, jetzt muss ich es auch selbst aufschlagen. Springt Paulus rein. Er will natürlich nicht, dass die Leute ihn und Barnabas anbeten. Aber interessant, was er dann sagt. Ich lese mal ab Vers 14. Apostelgeschichte 14, ab Vers 14. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, also dass sie zu Göttern gemacht werden sollten, zerrissen sie ihre Kleider. Und sie eilten zu der Volksmenge und riefen und sprachen: Ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen, also Zeus und so weiter, bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Übrigens ist das interessant, auch für die Art und Weise, wie Paulus missioniert hat, also ich sage jetzt mal missionstheologisch. Paulus besteht darauf, dass er einen Gott, diesen Heiden, verkündet, der schon längst in ihr Leben getreten ist, nur dass sie das nicht wissen. Er gibt ihnen Regen, er gibt ihnen Speise und er gibt ihnen Freude, um nur einige Sachen zu nennen. Wenn du mit einem Nichtchristen sprichst, und manchmal kommt man ja mit Leuten zusammen, die wirklich von nichts Ahnung haben, darfst du eines wissen, dieser Gott ist schon in das Leben dieses Menschen hineingetreten. Einfach, dass er leben darf. Das kommt von Gott. Du bildest dir vielleicht ein, das ist durch einen Urknall entstanden oder was auch immer, oder was du sonst glaubst, aber nein, es war Gott. Und dieser Gott ist in dein Leben eingetreten. Das ist, ich sag mal, die menschliche Freude. Ja, die ganz normale Freude, dass man miteinander fröhlich sein kann, ist nicht selbstverständlich. Aber dann gibt es noch mehr. Dann gibt es eine Freude im Heiligen Geist. Darüber spricht Paulus zum Beispiel in Römer Kapitel 14, Vers 17. Da sagt er ganz kurz, gab dort eine, Spannung, sage ich mal, in der Gemeinde. Und zwar in der Regel waren das zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Die einen, die Judenchristen, die wollten ihre Fastentage halten und die Heidenchristen sagten, es ist nicht notwendig. Die einen wollten weiter ihr mehr oder weniger koscheres Essen einhalten und die Heidenchristen sagten, nee, das brauchen wir nicht. Und in dem Zusammenhang schreibt Paulus Folgendes. In Römer Kapitel 14, ich lese mal ab Vers 15. Er schreibt, wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Das heißt, wegen solcher Kleinigkeiten wie, was essen wir oder ob wir was essen oder wie das ist mit dem Essen oder ob wir Fastentage einhalten, ganz bestimmte oder nicht so bestimmte. Leute, darüber zofft euch bitte nicht in der Gemeinde. Es bringt nichts. Du wandelst dann nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Und so soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Und jetzt kommt's, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, das übergehen wir jetzt mal, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Freude im Heiligen Geist, das ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes. Denken wir an Psalm 51. David war tief gefallen, er hatte Ehebruch begangen. Und dann betet er ja diesen Bußpsalm, Psalm 51. Und eines der Dinge, die er bittet am Schluss, Herr, gib mir die Freude deiner Errettung wieder. Die hatte er nämlich verloren. Im Galaterbrief, wer es notieren will, kann es notieren, wir lassen es jetzt mal weg aus Zeitgründen. Da erinnert Paulus einmal an die Situation, wie war es, als die Galater Christen wurden. Und er fragt hier Galater 4, Vers 15, was war damals eure Glückseligkeit? Wie wart ihr damals voller Jubel, als ihr Christus erkannt hattet und jetzt waren durch verschiedene Lehren eingebrochen, und zwar auch Lehren, wo man meinte, neben Christus und mehr als Christus noch haben zu müssen, durch beschnitten werden und so weiter. Oder denkt an diesen Lahmen, den Petrus und Johannes geheilt haben, der da in Jerusalem an der schönen Pforte vor dem Tempel da saß und bettelte, gebt mir doch bitte was. Und dann sagt Petrus zu ihm, also Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, das können wir dir geben. Im Namen Jesu Christi stehe auf und wandle. Der Mann springt auf und nicht nur das. Es heißt in Apostelgeschichte 3, Vers 8, er sprang über den Tempelplatz. Ja, da war nur noch Jubel, da war nur noch Freude, da war ihm egal, was die anderen Leute über ihn dachten. Glückseligkeit, Freude. Hier in Lukas 15 werden uns drei Geschichten erzählt. Jesus erzählt uns hier drei Geschichten, drei Gleichnisse. In Wirklichkeit, in Wahrheit, ist es nur eine einzige Geschichte. Denn es geht in allen drei Geschichten immer um das Gleiche. Es geht um die Reaktion des Himmels auf das Wiedergefundenwerden eines Verlorenen. Nein, nicht nur der Betreffende freut sich, sondern auch Gott freut sich. Die erste Geschichte ist die Geschichte eines verlorenen Schafes, die zweite einer verlorenen Münze und die dritte dann wahrscheinlich die bekannteste, wie gesagt, nächstes Mal die Geschichte über den verlorenen Sohn. Die ersten sieben Verse, da geht es um das verlorene Schaf, dann drei Verse sehr kurz über die verlorene Münze und dann eben sehr lang, weit über 20 Verse, der verlorene Sohn. Aber ihr Lieben, es gibt in diesen drei Geschichten, auch wenn es eine einzige Geschichte ist, wie ich eben gerade sagte, es gibt Nuancen, es gibt etwas Unterschiede inzwischen diesen Geschichten. Die erste handelt von einem Hirten. Er lässt die 99 zurück. Er geht und holt den einen, er bringt ihn zurück. Und dann feiern sie eine Party. Die Frau, sie verliert selbst die Münze. Sie findet sie, sie ist begeistert. Und die dritte, sie handelt von einem Vater. Er hat zwei Söhne. Einer geht weg, kommt zurück. Und sie feiern wieder, ich sag mal, eine Party. Ziemlich einfache Geschichten. Also wenn man die so durchliest, eigentlich nicht große Schwierigkeiten. Wir kennen sie auch alle, vermutlich schon aus dem Kindergottesdienst. Wir haben sie unseren Kindern, wenn wir Kinder haben, in der Kinderbibel vorgelesen, aus der Kinderbibel vorgelesen oder auch erzählt. Es ist nichts Aufregendes in diesen Geschichten, oder doch? Achten wir mal darauf, wo im Lukas-Evangelium diese Geschichten berichtet sind. Wollen wir uns einmal den gesamten Aufbau des Lukas-Evangeliums anschauen. Und wenn wir es ganz grob einteilen, dann ist das Lukas-Evangelium in drei Teile aufgeteilt. Zunächst das Wirken von Jesus in Galiläa. Wenn ihr einmal einen Blick werft auf Lukas Kapitel 9, da hört dieses auf, diese Zeit. Da heißt es in Lukas 9, Vers 50, also es ging ja um die Frage, wer ist der Größte im Reich Gottes, und Jesus sprach ihm, und dann gab es einen, der Jesus nicht nachfolgt, und da wunderten sich die Jünger, und Jesus sprach dann zu ihm: Wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Und dann heißt es gleich in Vers 51, und damit beginnt ein neuer Abschnitt. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Und was uns dann im Folgenden berichtet wird, das ist eigentlich der Weg von Galiläa nach Jerusalem ans Kreuz. Es sind mit sehr vielen Umwegen, also zum Beispiel geht Jesus auch noch durch Jericho, es ist nicht ein direkter Weg, denken wir an die Geschichte von dem Zöllner Zachäus. Aber es ist eine Geschichte und dieser gesamte Bereich umfasst 10 Kapitel. Von Lukas Kapitel 9, Vers 51 bis Lukas Kapitel 19, Vers 48. Und dann ist Jesus in Jerusalem, dann kommt die Passionsgeschichte, die eigentliche Passionsbericht und dann seine Auferstehung. Und in diesem zweiten Teil, also von Lukas 9 bis Lukas 19, diesen 10 Kapiteln, stehen diese drei Gleichnisse. Verlorene Schaf, verlorene Münze und verlorener Sohn in der Mitte. Sie sind gleichsam das Zentrum. Hier wird noch einmal auf dem Weg nach Golgatha uns gesagt, was ist der Kern des Evangeliums. Und darum sind diese drei Gleichnisse so wunderbar, so herrlich, denn sie bringen das Zentrum, den Kern des Evangeliums zum Ausdruck. Gleichnisse haben, ich sag mal, haben gewissermaßen Schichten. Ja? Zunächst einmal ist es die Ebene der Ereignisse, also dem, was gelaufen ist. Aber darüber kommt eben, ich sag mal, die Schicht der Ethik, also was sollen wir daraus lernen? Dann kann man moralische Fragen an so eine Geschichte erzählen. Wir könnten zum Beispiel bei dem Gleichnis von dem verlorenen Schaf fragen, war das eigentlich so intelligent, 99 Schafe allein zu lassen und einem Schaf nachzulaufen? Kann man fragen. Dann die dritte Ebene ist aber die eigentliche Ebene. Und das ist die, ich sag mal, biblisch-lehrmäßige. Also was wir über Gott, über Jesus Christus erfahren. Und hier geht es eben darum, wie ist Gott? Wie ist der dreieine Gott? Kennen wir ihn wirklich richtig oder haben wir ein verzerrtes Bild? Sollten wir uns eigentlich bei jedem Abschnitt, den wir in der Bibel lesen, immer wieder fragen. Was heißt das biblisch-theologisch, dass ein Hirte ein Schaf sucht, findet und dann, wir kommen noch drauf, auf seine Schultern nimmt, meine, so ein Tier ist 40 Kilo ungefähr, nimmt und dann eben nach Hause schleppt. Was heißt das? Oder eine Frau, die eine Münze findet, ihr ganzen Lebensalltag über einen Haufen wirft und sich voll auf das Suchen dieser Münze konzentriert. Oder ein Vater, der einen rebellischen, bösen, eigensinnigen Sohn umarmt, der ihm, wie es in Lukas 15 heißt, ihm entgegenläuft. Was sagt das über Gott? Was sagt das über das Reich Gottes? Und ihr Lieben, die vierte Schicht, wenn man so will, ist dann auch mehr sehr speziell. Was sagt das alles über Jesus Christus? Die Bibel legt großen Wert darauf, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, nicht einfach einen Text lesen, das ist furchtbar, grauenhaft, sondern dass wir Christus versuchen zu erkennen. Wo ist Christus? Was wird über Christus ausgesagt? In ihm. Und in ihm allein ist unser Heil und in ihm allein ist unsere Freude. Denken wir an Philipper Kapitel 3, Vers 10. Ich jage nach dem Ziel, dem Kleinod der himmlischen Berufung. Und worin besteht das? In der Erkenntnis Christi, um ihn zu erkennen. Um zu erkennen, wer ist Christus? Herr, wer bist du noch? Das war die Frage, die Paulus umtrieb. Eigentlich seit Christus in sein Leben trat vor den Toren Damaskus, da fragte er zum ersten Mal, Herr, wer bist du? Die Antwort kam, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und der Rest seines Lebens bestand darin, Christus mehr kennenzulernen. Herr, wer bist du noch? Schauen wir uns jetzt die einzelnen Verse an und beginnen mit Lukas 15, Vers 1. Es pflegten sich aber die Zöllner und die Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Wir hatten es schon öfters gehört deswegen gehe ich jetzt nur ganz kurz darauf ein. Also die Zöllner, das waren so die Verachtetsten. Ja, das war erstmal wahnsinnig patriotisch. Sie haben mit den Römern zusammengearbeitet. Das war schon ein No-Go. Und dann waren sie auch noch ausbeuterisch. Dann haben sie noch gut mehr abkassiert, als sie eigentlich hätten tun sollen. Und auch das war natürlich nicht so gern gesehen bei der Bevölkerung. Zöllner kamen zu Jesus und Sünder. Nun könnte man sagen, naja, Sünder sind wir doch alle. Aber hier hatte das natürlich eine ganz spezielle, eine ganz besondere Färbung. Gleichsam ist hier die Warte eingenommen der Pharisäer. Und für die Pharisäer, das waren Sünder, waren die, naja, die unmoralisch gelebt hatten. Denken wir an Lukas Kapitel 7, da wird das ähnlich einmal gesagt, da kam, wie es so schön heißt, eine Sünderin zu Jesus. Es war ein Festessen, es war ein Mahl und damals saß man ja nicht wie wir heute auf Stühlen, sondern man lag so, man stützte sich auf so einer, ich sag mal, Couch, stützte sich mit dem linken Arm auf und aß so mit dem rechten. Die Füße waren also nach hinten gestreckt und da schlich sich eine Sünderin heran und sie salbte von hinten die Füße Jesu. Oder wir sollten die Tür zumachen, schon wegen der anderen, sonst stören wir die. Sünder, das waren also hier Leute, die, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben wollte. Auf keinen Fall. Ja, und diese nahen sich jetzt Jesus. Sie kommen zu Jesus. In welcher Situation befinden wir uns? Werfen wir nochmal ganz kurz einen Blick in Lukas Kapitel 14 hinein. Jesus hatte dort, so beginnt dieses Kapitel 14, an einem Sabbat einen wassersüchtigen Mann geheilt. Also was auch immer diese Krankheit genau war, dieser Mann war bestimmt nicht sehr ansehnlich. Aber das regte die Leute gar nicht so auf, sondern dass Jesus das am Sabbat. Und dann war Jesus eingeladen bei einem Essen und Jesus lehrt dann einiges anhand dieses Essens, anhand dieses Zusammenkommens. Hatten wir gehabt, wollen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen, aber zweimal interessanterweise, und zwar in den Versen 13 und 23 von Lukas 14, heißt es, ist die Rede von Armen, Behinderten, in unserer Bibel steht meistens Krüppel, gut, das sagen wir heute nicht mehr, Blinden oder Lahmen ist die Rede. Und dann kommt in dem Gleichnis zum Ausdruck, das vorletzte Mal hatten wir es, dass Jesus dann auffordert, geht an die Ecken und Zäune, also da, wo diese Leute rumhängen und nicht so genau wissen, was sie anfangen sollen mit ihrem Tag. Zu denen. Jesus kam, um das Verlorene zu suchen. So sagt er es einmal in der Geschichte, die wir alle kennen, von dem Zöllner Zachäus. Und dann stellt sich ja eine Frage. Diese Armen, diese Blinden, diese wirklich Verachteten, wie sollen die zu Christus kommen? Was heißt das für sie? Und dann hatten wir ja letztes Mal in der Bibelarbeit, deswegen ist es so gut, wenn ihr regelmäßig kommt, ihr Lieben, dann kriegt ihr nämlich die Gedankenführung besser mit. Da ging es dann um die Frage, was heißt das? Was heißt dem Herrn nachfolgen. Und Jesus sagt hier sehr deutlich, jeder kann kommen, wie er will, wie er ist, mit all seinem Mist, mit all seiner Kaputtheit seines Lebens. Aber wenn du zu Christus kommst, hast du ihm dein ganzes Leben zu geben. Wir hatten letztes Mal darüber sehr lange nachgedacht, was es heißt, sein Vater und seine Mutter und seine Angehörigen, auch seine Frau, zu hassen. Das heißt, auf jeden Fall die richtigen Prioritäten setzen. Und das schneidet in unser Fleisch. Wir kriegen Jesus nicht als Heiland, wenn wir ihn nicht auch als Herrn haben. Geht nicht. Völlig ausgeschlossen. Und dann endet dieses Kapitel, Lukas Kapitel 14, mit einem Satz, da sind wir letztes Mal nur ganz kurz drauf eingegangen. Ich möchte daran nochmal den Finger legen. Da sagt Jesus ganz am Schluss, Lukas 14, ich lese mal ab Vers 34, das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Und dann, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wisst ihr, seit 200 Jahren ist eines der Lieblingsthemen in einem Theologiestudium die sogenannte Hermeneutik. Hermeneutik, da steckt das Wort drin eines griechischen Gottes, der hieß Hermes, und das war sozusagen der Übersetzer. Der Übersetzer der Botschaften, der göttlichen Botschaften an die Menschen. Da kommt das Wort Hermeneutik. Hermeneutik meint, wenn man das in einem Studium verwendet, wie verstehen wir die Bibel? Kann man die Bibel überhaupt verstehen? Vor 250 Jahren gab es Lessing, einen Philosophen, und der sprach von dem garstigen Graben der Geschichte, der mich von der Bibel trennt. Und deswegen kann man das eigentlich nicht so gut verstehen. Dann gab es andere Leute. Jesus sagt hier, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wisst ihr, was dann kommt? Gleich danach kommt, dass Sünder und Zöllner zu Jesus fliehen. Wer versteht Jesus? Wer hat Ohren, um zu hören? Nicht die, die beste Arbeit in Hermeneutik geschrieben haben oder da die beste Punktzahl oder was erreicht haben. Sondern die Elenden. Warum? Weil wir Gott, weil wir sein Evangelium nur verstehen aus der Perspektive unseres Verlorenseins. Wir kriegen das nächstes Mal noch, ich kann es jetzt schon mal vorangreifen. Wann begriff der verlorene Sohn, wie reich sein Vater ist? Als er an den Träbern der Schweine saß, das Schweine den Schweinefraß essen wollte, und dann heißt es so pointiert, und selbst das gönnte man ihm noch nicht einmal. Da sagte er, Mann, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Da begriff er es, wer Ohren hat zu hören. Zöllner, Sünder, sie hören. Ich habe mir jetzt eine Menge von Bibelstellen hier noch notiert, wo man das noch nachgucken könnte, lassen wir jetzt ausfallen, auch aus Zeitgründen. Kommen wir zu Vers 2. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist nicht, dass Jesus mal mit Sündern sprach. Dass Sünder auch mal bei Jesus vorbeikamen. Sondern dass er mit ihnen aß Und wie es hier heißt, er nimmt sie auf. Er empfängt sie. Das steckt in diesem griechischen Wort drin. Das ist wesentlich mehr, als sie irgendwann einmal zu treffen. Er beherbergt sie. Und das ist mehr, als die Pharisäer ertragen können. Also murren sie. Also protestieren sie. Genau dies zeigt, wie weit diese Leute in ihrem Herzen von Gott entfernt sind und wie wenig sie ihn kennen. Wir hatten vorhin von verschiedenen Geschichten im Gleichnis gesprochen. Ja, dieser Hirte tat genau das Richtige. Hirten verstanden den Wert eines Schafes. Es ist Geld. Sie wussten, was es bedeutet, wenn ein Schaf verloren geht. Eine Frau, sie verstand, eine von 10 Münzen ist weg. Also muss ich mich auf die Suche machen. Weißt du, indem Jesus das erzählt, da bringt er ein Messer in das Herz dieser Männer, die dort mithören, der Pharisäer. Wenn ein Schafhirte so handelt, die war nicht besonders angesehen, das war so unterstes Arbeiten. Wenn eine Frau, sich um eine Münze kümmert, die verloren gegangen ist, und ihr, wenn ihr meint, es war richtig, dass ein verlorenes Schaf von einem Hirten gesucht wird, wenn ihr meint, dass die Frau richtig gehandelt hat, dass sie ihren ganzen Alltag umgekrempelt hat und sich auf die Suche begeben hat nach dieser Münze, und du als eigentlicher Hirte für das Volk Gottes, dich interessiert es überhaupt nicht? Übrigens spricht Jesus hier von Buße tun. Das ist ja interessant. Mit Verlorensein verbinden wir das nicht unbedingt. Aber nach jedem Gleichnis kommt, nach jedem dieser drei Geschichten kommt, also zum Beispiel Vers 15, Vers 7, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Buße tun stellt die Frage, welche Prioritäten hast du in deinem Leben? Welche Prioritäten habe ich in meinem Leben? Das griechische Wort metanoein meint eigentlich umdenken, in eine andere Richtung denken. Umsinnen. Was waren bis jetzt meine Prioritäten? Was ist es jetzt, nachdem ich Christus gefunden habe oder er mich gefunden hat? Was heißt das? Und da erzählt Jesus folgendes Gleichnis, Vers 3. Es war aber ein Mensch. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und dann Vers 4. Welcher Mensch unter euch? Klar, dieser Mensch ist ein Hirte, aber in diesem Gleichnis kommt das Wort Hirte nicht ein einziges Mal vor. Ist uns das aufgefallen? Na klar, Jesus ist der Hirte. Psalm 23, Jesaja 40, wo der Herr, Gott, der Herr als sein Hirte uns gezeigt wird, der das Lamm nimmt und an seinem Bausch, also unter seinem Bausch verwahrt und damit schützt. Normalerweise hatte man so im Durchschnitt 15 Schafe als so auf dem Land, nicht in Dörfern, so 15 Schafe, das war so okay, oder 15 Kleinvieh. Das waren keine Beduinen, die umherzogen. Da sah das ein bisschen anders aus. Wir haben uns hier vorzustellen, die waren alle in einem Dorf zusammen. Die Menschen lebten da und jeder hatte so 15 Schafe. Naja, vielleicht hatten die einen auch ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber normalerweise hatte man nicht 100 Schafe. Es war also so, dass man meistens dann die Schafe zu einem, die seine eigenen Schafe, sage ich mal, einem Hirten anvertraute, der mit diesen Schafen, die ihm eigentlich nicht gehörten, auf die Weide ging und dann eben auf sie aufpasste. Das war dann meistens oder sehr häufig jemand, den man als Mietling bezeichnete. Davon spricht Jesus auch mal in Johannes Kapitel 10. Das waren gemietete Leute, die das eben für ein paar Tage machten. War kein toller Job, aber man konnte ein bisschen leben. Und diese Mietlinge hatten eigentlich nicht viele Regeln, was sie zu bedenken hatten. Aber eins war klar, sie durften kein Schaf am Abend verloren haben. Sie mussten alle wieder nach Hause bringen. Und wenn ein Schaf abhanden gekommen war, naja, dann musste er es suchen, lebend oder tot finden. Und wenn es von einem Raubtier gerissen war, okay, dann musste er zumindest irgendwas als Beweis anbringen, aber es sah ziemlich schlecht aus. Die Pharisäer wussten, dass das die Hirtenarbeit ausmachte. Das war die Arbeit eines Hirten, auf keinen Fall ein Schaf zu verlieren. Aber das war hier passiert. Also musste der Hirte, Vers 4, auf die Suche gehen. Das ist der erste Punkt. Er ging, er suchte. Schafe, die nicht da sind, auch übrigens in einer Gemeinde, die fallen auf. Gerade weil sie nicht da sind. Ist leider so. Was heißt leider? Da weiß man, den musste noch nachgehen, musste anrufen, ist vielleicht was los oder wie auch immer. Übrigens, wenn Schafe verloren gehen, die haben absolut keinen Willen, sich in irgendeiner Weise zu verteidigen. Ja? Wenn die Gefahr zu groß ist, dann legen sie sich einfach hin, resignieren, machen die Augen zu und lassen sich, was weiß ich, wenn ein Wolf kommt, einfach fressen. Aber sie wehren sich nicht. Sie sind mutlos dann, wenn sie alleine sind, wenn sie nicht geschützt sind und sind entmutigt. Das alles wussten die Pharisäer. Und dann bringt uns der Herr in Vers 5 zum zweiten Element. Dort heißt es, und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Ich sagte schon, so ein Schaf, na, 40 Kilo schätze ich mal, hat er schon gewogen, also das war schon ein Gewicht. Wir würden vielleicht sagen, naja, dann geht er jetzt ächzend und keuchend nach Hause und bringt das Schaf wieder zurück. Steht hier aber nicht. Es heißt hier, er geht voller Freude zurück. Es war seine persönliche, seine private Freude. Trotz der Last, die er hier auf seinen Schultern verspürte. Er hat das Schaf zurückgefunden. Und auf dem Rückweg, wenn er zu Hause ist dann sagt er nicht so, jetzt ist die Sache erledigt, sondern dann heißt es, dann ruft er seine Freunde und macht mit denen ein Fest, feiert mit denen und sagt, freut euch mit mir. Denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Die Lieben, in dieser Situation, glaube ich schon, waren die alle gebannt von dem, was Jesus erzählte. Sie hörten zu. Und dann sagt Jesus folgendes, Vers 7. Ich sage euch in gleicher Weise, so wie man sich in eurem Dorf über ein verlorenes Schaf freut, das nach Hause gebracht wird, so wird auch im Himmel Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Und zwar mehr als über 99 Gerechte. Das ist eine klare Aussage, eine klare Anwendung. Niemand konnte das überhören. Ich sage noch einmal, ihr Lieben, das ist nicht einfach eine Geschichte, sondern was uns hier berichtet wird, das ist die Freude Gottes. Das ist das Thema dieser Geschichte. Gott freut sich. Gott freut sich über den, der heimkehrt. Gott freut sich, er jubelt, er macht ein Fest, wenn er jemanden wiederfindet, der verloren war. Wenn wir uns überlegen, was ist das Symbol für die Christen? Naja, dann würden wir meistens sagen, aha, das ist hier das Kreuz, nicht? Das ist so das typische Zeichen heute für Christsein. Ich kann euch verraten, das ist erst relativ spät aufgekommen als Zeichen für das Christen, für die Christen. Und dann gibt es vielleicht andere, die sagen, naja, das Zeichen der frühen Christen, das war der Fisch, Ichthys. Nicht, das ist im Griechischen die Abkürzung von Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser. Ist aber auch später gekommen und es war nicht klar. Das war schon ein Zeichen auch in babylonischen Religionen. Ich will euch einmal eine Zeichnung hier rumgeben lassen. Ich habe sie zweimal, einmal rechts, einmal links. Schaut sie euch mal an, die ist aus den Katakomben in Rom. In Rom, und zwar um das Jahr 150 herum. Das ist eines der frühesten Zeichnungen, wie Jesus dort dargestellt wird, nämlich als ein guter Hirte, der sein Schaf auf den Schultern trägt. Man kann es heute noch sehen, wenn ihr mal nach Rom geht, macht mal so eine Führung mit den Katakomben. Da haben unsere Geschwister im Mitte des 2. Jahrhunderts zum Ausdruck gebracht, was ist der Kern des Christentums? Der Kern des Christentums ist, Jesus Christus trägt mich heim auf seinen Schultern. Er hält mich. Er trägt mich. Er führt mich nach Hause. Ist das gleiche Bild also in beiden. Ja, werfen wir jetzt noch abschließend einen kurzen Blick auf die verlorene Münze. Und ich sage noch einmal, es geht weiter mit einem Thema, der Freude Gottes. Ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ihr an den Himmel denkt. Vielleicht denken wir an Ruhe. Endlich mal Ruhe haben. Weiß ich nicht, ob das stimmt. In der Offenbarung Kapitel 4 heißt es einmal, sie werden ohne Ruhe Gott pausenlos loben und preisen. Aber warten wir ab. Gelassenheit. Manche denken an Rechtschaffenheit, manche denken an Reinheit. Ja, da werden wir endlich rein sein. Da wird auch die Gemeinde endlich rein sein. Offenbarung Kapitel 21, wie eine Braut wird sie dem Bräutigam entgegengeführt. Geschmückt wie eine Braut. Es wird dort Anbetung herrschen. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Eigentliche im Himmel Freude ist. Freude, was Gott getan hat, und Freude darüber, wer Gott ist. Wir sagten es schon, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Was in der Bibel im Neuen Testament steht, ich sagte es schon, das sind nicht Texte, die wir eben zur Kenntnis nehmen, zerpflücken oder was auch immer. Jesus sagt mehrfach, Das habe ich euch geschrieben, damit ihr Freude habt oder auch damit eure Freude vollkommen ist. Nur dann lesen wir das Evangelium richtig, erfassen wir das Evangelium, so wie Gott es gemeint hat. Nur dann verstehen wir es. Und ich sage noch einmal, das Sehen lernen wir erst aus der Perspektive unserer eigenen Verlorenheit. Am Schweinetrog erkennen wir den Reichtum, die Herrlichkeit, die Größe Gottes. Wenn wir uns Vers 8 noch mal ganz kurz anschauen, welche Frau, das klingt so ähnlich wie welcher Mensch aus Vers 4, ist das Gleiche. Was macht diese Frau? Es wird ja so anschaulich von Jesus geschildert, nicht? Lesen wir es mal genau. Vers 8. Also sie hat da was verloren, dann zündet eine Drachme an. Die 10 zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an. Sie macht erstmal Licht. Wir müssen uns das vorstellen, in so einem Haus in Israel, da gab es keine richtigen Fenster, da gab es so Ritzen, aber die waren eigentlich nur dafür da, nicht, dass man rausgucken konnte. Das war nur bei reichen Leuten so der Fall, sondern damit der ganze Rauch vom Herd auch mal nach draußen entschwinden konnte. Also das waren mehr so Rauchabzugsgegenden. Sonst war es eigentlich ziemlich dunkel in den Räumen. Aber was tut sie? Sie macht erstmal Licht an. Ja klar, wenn ich was suchen will, dann muss ich erstmal genau gucken, kann ich auch in den Ecken alles finden. Was macht sie dann weiter? Sie ein Licht an und kehrt das Haus. Sie nimmt einen Besen. Ihr müsst euch vorstellen, das war Lehmboden, nicht so sauber wie bei uns. Nicht, das war immer staubig da, immer staubig. Es ging gar nicht anders. Aber manchmal war es eben sehr staubig und dann musste man mal ein bisschen fegen. Das heißt, man hat ein bisschen den Staub da aufgewirbelt und dann hat er sich wieder irgendwie anders gelegt. War nicht so toll, aber immerhin auf diese Weise konnte man da ein bisschen was in Ordnung bringen. Und dann musste sie natürlich auch in die Ritzen gucken. Hätte ja sein können, dass die Münze irgendwo da in eine Ritze reingefallen ist. Und so weiter. Also sie macht sich Mühe. Sie kriecht, krabbelt überall in alle Ecken und sucht die Münze. Und wenn sie sie dann gefunden hat, dann so heißt es, dann feiert sie mit ihren Freundinnen und Nachbarinnen. Das ist übrigens ganz typisch für die damalige Kultur. Männer feierten mit Männern und Frauen feierten mit Frauen. Und da gibt es sehr klare Trennungen. Ja, ich erinnere mich mal, ich war mal in Marokko mit einem Freund. Also ein Freund nahm mich mit, der war Marokkaner, der hatte hier studiert und wollte mich mitnehmen einfach. Es war Mitte der 90er Jahre noch und dann war es ganz klar, die Männer aßen getrennt und wenn die Männer fertig waren mit Essen, dann wurde das Essen rausgetragen und dann durften die Frauen den Rest noch essen. Okay, von meiner Kultur her dachte ich, na gut. Und dann kamen die Frauen rein, brachten das Essen und brachten es auch wieder raus. Aber von meiner Kultur dachte ich, okay, versuch's mal einen guten Eindruck zu machen und nimmst den Schüssel und bringst den in die Küche. Leute, tut das bloß nicht in solchen Kulturen. Mein Freund sagte mir sofort, mach auf keinen Fall darfst du da reingehen, denn das war der Bereich der Frauen. Und da hat also ein Mann überhaupt nichts verloren. Ein Mann durfte nicht einfach in die Küche gehen, um da auch nur eine Schüssel dahin zu bringen. Wusste ich nicht. Okay, aber so lernt man durch solche Reisen auch dazu. Hier ist ganz typisch der Schafhirte, der feierte mit seinen Freunden, mit seinen Nachbarn. Und bei der Frau hieß es mit ihren Nachbarinnen und mit ihren Freundinnen. Und als sie sie gefunden hatte, da war sie voller Freude zusammen mit ihren Freundinnen. Und was ist das Ergebnis? Das Gleiche. Freude. Und ich weise noch einmal darauf hin, hier wird gar nicht so sehr gesagt, natürlich ist das auch drin, dass die Engel sich freuen. Aber es heißt hier vor den Engeln. Und wenn die Engel Gott anblicken, wenn die Engel auf Gott schauen, dann ist damit Gott gemeint. Es ist natürlich umschrieben, wie auch der Begriff Himmel eine Umschreibung ist. Aber worum es hier geht, ihr Lieben, ist die Freude Gottes. Die Freude Gottes. Nicht über einen Sünder, nein, aber über einen Sünder, der Buße tut. Gott freut sich nicht über deine Sünde. Gott freut sich nicht über den ganzen Dreck in deinem Leben. Aber wenn du umkehrst zu ihm, darüber freut sich Gott. Amen.